Tyrion. Eine Weile lang bewegte er sich nicht, sondern lag reglos auf einem Haufen alter Säcke, die ihm als Bett dienten, und lauschte dem Wind in den Leinen und dem Fluss, der plätschernd an den Rumpf schlug. Der Vollmond hing über dem Mast. Er folgt mir den Fluss hinab und beobachtet mich wie ein großes Auge. Obwohl die muffigen Felle gut wärmten, durchfuhr den kleinen Mann ein Schauder. »Ich brauche einen Becher Wein, ein Dutzend Becher Wein.« Aber eher würde der Mond blinzeln, als dass dieser Hurensohn Greif ihn seinen Durst stillen ließe. Also trank er Wasser und war zu schlaflosen Nächten verdammt und musste die Tage schwitzend und zitternd überstehen. Der Zwerg setzte sich auf und hielt sich den Kopf. »Habe ich geträumt?« Er erinnerte sich nicht. Die Nacht hatte es noch nie gut mit Tyrion Lannister gemeint. Selbst in weichen Federbetten hatte er stets schlecht geschlafen. Auf der Scheue Maid hatte er sein Lager auf dem Kabinendach aufgeschlagen und ein Knäuel Hanfseil diente ihm als Kissen. Hier oben gefiel es ihm besser als im beengten Frachtraum des Schiffes. Die Luft war frisch und die Geräusche des Flusses waren angenehmer als Entes Schnarchen. Allerdings musste er für diese Annehmlichkeiten einen Preis bezahlen. Das Deck war hart, und er wachte steif und wund auf, oft mit Krämpfen in den schmerzenden Gliedern. Auch jetzt zuckten sie. Seine Waden waren hart wie Holz. Er knetete sie mit den Fingern und versuchte, den Schmerz durch Reiben zu vertreiben, aber als er aufstand, schmerzten sie immer noch so stark, dass er das Gesicht verzog. »Ich muss baden.« Seine Kinderkleidung stank, und er ebenfalls. Die anderen badeten im Fluss, aber bisher hatte er sich nicht zu ihnen gesellt. Manche der Schildkröten, die er im seichten Wasser gesehen hatte, waren vermutlich groß genug, um ihn in der Mitte durchzubeißen. »Knochenschnapper«, nannte Ente sie. Außerdem wollte er sich nicht nackt vor Lemore zeigen. Eine Holzleiter führte vom Kabinendach nach unten. Tyrion zog sich seine Stiefel an und stieg aufs Achterdeck hinunter, wo Greif in einen Wolfsfellmantel gehüllt neben einem Kohlenbecken aus Eisen saß. Der Söldner übernahm stets die Nachtwache und stand auf, wenn der Rest seiner Truppe ins Bett ging. Dafür legte er sich schlafen, wenn die Sonne aufging. Tyrion kauerte sich ihm gegenüber nieder und wärmte sich die Hände über der Glut. Am anderen Ufer sangen die Wassernachtigallen. »Bald tagt es«, sagte er zu Greif. »Nicht bald genug. Wir müssen weiterfahren.« Wenn es nach Greif gegangen wäre, würde die scheue Maid auch nachts weiter flussabwärts fahren. Aber Jandri und Ysilla weigerten sich, ihren Starkkahn den Risiken einer Fahrt im Dunkeln auszusetzen. Auf der oberen Räune wimmelte es von Baumstümpfen und Holzbohrern, und beides konnte leicht den Rumpf der scheue Maid beschädigen. Greif wollte davon nichts hören. Er wollte nach Volantis. Die Augen des Söldners waren immer in Bewegung und suchten in der Nacht nach, was nur? Piraten? Steinmenschen? Sklavenfängern? Der Fluss barg Gefahren, das wusste der Zwerg, aber Greif erschien Tyrion als gefährlicher als jede von ihnen. Er erinnerte Tyrion an Bronn. Allerdings hatte Bronn den schwarzen Humor eines Söldners besessen. Greif verstand überhaupt keinen Spaß.
»Ich würde töten für einen Becher Wein«, murmelte Tyrion.
Greif antwortete nicht.
»Und wenn du verreckst, du bekommst nichts«, schien der Blick aus seinen hellen Augen zu sagen.
In der ersten Nacht an Bord der scheue Maid hatte sich Tyrion bis zur Besinnungslosigkeit betrunken. Als er am nächsten Tag aufgewacht war, hatten Drachen in seinem Schädel gekämpft. Greif hatte ihn nur angesehen, als er sich über die Reling des Starkhahns ins Wasser übergab und gesagt, »Ihr hört mit dem Trinken auf.«
»Wein hilft mir beim Einschlafen«, hatte Tyrion protestiert. »Wein ersäuft meine Träume«, hätte er sagen können.
»Dann bleibt ihr eben wach«, hatte Greif unnachgiebig erwidert. Im Osten kroch das erste blasse Licht am Himmel über dem Fluss in die Höhe. Bald schimmerte das schwarze Wasser der Räune blau, in der gleichen Farbe wie Haar und Bart des Söldners. Greif erhob sich. »Die anderen wachen bald auf. Das Deck gehört euch.«
Als die Nachtigallen verstummten, griffen die Flusslerchen das Lied auf. Silberreiher stolzierten durch das Schilf oder hinterließen ihre Spuren auf den Sandbänken. Die Wolken am Himmel leuchteten rosa und violett, braun und golden, perlmuttfarben und safrangelb. Eine sah aus wie ein Drachen. Wenn man je einen Drachen im Fluge gesehen hat, so kann man getrost zu Hause bleiben und zufrieden seinen Garten pflegen, hatte einmal jemand geschrieben, denn ein größeres Wunder sucht man auf dieser weiten Welt vergebens. Tyrion kratzte sich an seiner Narbe und versuchte sich daran zu erinnern, wer das verfasst hatte. In letzter Zeit gingen ihm häufig Drachen durch den Sinn. »Guten Morgen, Hugo!« Septa Lemore war in ihren weißen Roben herausgekommen und band sich gerade ihren aus 7 Farben geflochtenen Gürtel um den Bauch. Ihr Haar wallte locker um die Schultern. »Hast du gut geschlafen?« »Schlecht, gute Frau. Ich habe wieder von euch geträumt.« »Einen Tagtraum.« Er hatte nicht schlafen können, und so hatte er sich mit einer Hand zwischen den Beinen erleichtert. Dabei hatte er sich vorgestellt, wie die Septa auf ihm saß und wie ihre Brüste wippten. »Ein sündhafter Traum, ohne Zweifel. Du bist ein so sündhafter Mann. Möchtest du mit mir beten und Vergebung für deine Sünden erbitten?« »Nur wenn wir so beten, wie es auf den Summer Isles Sitte ist.« »Nein, aber gib doch der Jungfrau einen langen, süßen Kuss von mir.« Lachend ging die Septa zum Bug. Sie hatte die Angewohnheit, jeden Morgen im Fluss zu baden. »Gewiss hat man dieses Schiff nicht nach euch benannt«, rief Tyrion, als sie sich auszog. »Die Mutter und der Vater haben uns nach ihrem Bild erschaffen, Hugo. Wir sollten uns unserer Körper erfreuen, denn sie sind das Werk der Götter.« »Als ich an der Reihe war, müssen die Götter wohl betrunken gewesen sein.« Der Zwerg schaute zu, wie Lemore ins Wasser glitt. Bei dem Anblick wurde er stets hart im Schritt. Die Vorstellung, die Septa ihrer strengen weißen Roben zu entledigen und ihre Schenkel auseinanderzudrücken, hatte so etwas wunderbar Verruchtes. »Geraubte Unschuld«, dachte er, obwohl Lemore längst nicht so unschuldig war, wie es den Anschein machte. Sie hatte Dehnungsstreifen am Bauch, die nur von einer Schwangerschaft stammen konnten. Yandri und Ysilla waren bei Sonnenaufgang aufgestanden und gingen ihrer Arbeit nach. Yandri schaute von Zeit zu Zeit zu Septa Lemore hinüber, während er die Leinen überprüfte. Seine kleine dunkle Frau Ysilla achtete nicht darauf. Sie legte Holzstücke auf das Kohlenbecken nach, schürte die Glut mit einem geschwärzten Messer und machte sich daran, Teig für die Morgenküchlein zu kneten. Als Lemore an Deck kletterte, ergötzte sich Tyrion an dem Anblick, wie das Wasser zwischen ihren Brüsten hinunterlief und ihre weiche Haut golden im Morgenlicht glänzte. Sie musste mindestens 40 sein und war eher ansehnlich als eine Schönheit, aber sie war noch immer prächtig anzuschauen. »Geilheit ist fast so schön wie Trunkenheit«, entschied er. Er fühlte sich beinahe lebendig. »Hast du die Schildkröte gesehen, Hugo?« fragte die Septa und wrang sich das Wasser aus den Haaren. »Die Große mit dem Rückenkamm!« Am frühen Morgen war die beste Zeit, Schildkröten zu beobachten. Tagsüber tauchten sie tief oder verkrochen sich in den Furchen am Ufer, aber wenn die Sonne gerade erst aufgegangen war, kamen sie an die Oberfläche. Manche schwammen gern neben dem Schiff her. Tyrion hatte schon ein Dutzend verschiedene Arten ausgemacht, große Schildkröten und kleine, Flachrücken und Rotohren, Weichpanzer und Knochenschnapper, braune Schildkröten, grüne Schildkröten, schwarze Schildkröten, Schildkröten mit Krallen und Schildkröten mit Hörnern, Schildkröten mit einem Kamm auf dem Rücken und Schildkröten mit Mustern auf dem Panzer in Gold und Jade und Sahne. Manche waren so groß, dass sie einen Mann auf dem Rücken tragen konnten. Yandri schwor, dass die Fürsten der Rheunar einst auf ihnen über den Fluss geritten waren. Er und seine Frau waren Grünbluts, zwei dornische Waisen, die zur Mutter Rheune heimgekehrt waren. »Die mit dem Rücken kam, habe ich nicht gesehen.«
»Ich habe die nackte Frau beobachtet.«
»Das tut mir leid für dich.« Lemore zog sich ihr Kleid über den Kopf. »Ich weiß, du stehst nur deshalb so früh auf, um die Schildkröten zu sehen.« Ich sehe mir auch den Sonnenaufgang gern an.«
Das war, als würde man einer Jungfrau dabei zuschauen, wie sie nackt aus dem Bade steigt. Manche waren vielleicht hübscher als andere, aber jede einzelne war eine Verheißung.
»Die Schildkröten haben ihre Reize, das muss ich zugeben. Nichts erfreut mein Auge so sehr wie der Anblick eines hübschen Paars wohlgeformter Panzer.«
Septa Lemore lachte. Wie jeder an Bord der scheue Maid hatte sie ihre Geheimnisse. Er gönnte sie ihr.
»Ich will sie gar nicht kennenlernen, ich will sie nur vögeln.«
Sie wusste es auch. Während sie sich den Kristall einer Septa um den Hals hängte, der zwischen ihren Brüsten zu liegen kam, neckte sie ihn mit ihrem Lächeln. Yandri lichtete den Anker, holte sich eine der langen Stangen vom Kabinendach und drückte den Kahn vom Ufer ab. Zwei Reiher hoben die Köpfe und schauten zu, wie die scheue Maid Abstand vom Land gewann und von der Strömung erfasst wurde. Langsam bewegte sich das Schiff flussabwärts. Yandri ging zum Ruder. Ysilla wendete die Küchlein. Sie stellte eine Eisenpfanne auf das Kohlenbecken und legte den Speck hinein. An manchen Tagen gab es Küchlein und Speck, an anderen Speck und Küchlein. Einmal in 14 Tagen gab es Fisch, aber heute nicht. Als sich Ysilla einmal umdrehte, schnappte sich Tyrion ein Küchlein vom Kohlenbecken und zog sich gerade noch rechtzeitig zurück, um nicht von ihrem furchterregenden Kochlöffel erwischt zu werden. Am besten aß man sie heiß, wenn sie von Honig und Butter trieften. Der Duft des Specks lockte bald auch Ente aus dem Frachtraum. Er schnupperte über dem Kohlenbecken, bekam seinen Klaps mit Ysillas Löffel und ging zum Heck, um über die Reling zu pissen, wie jeden Morgen. Tyrion watschelte hinterher und gesellte sich zu ihm.
»Na, das ist mal ein Anblick«, scherzte er, während sie ihre Blasen entleerten. »Ein Zwerg und eine Ente machen die mächtige Räune noch mächtiger.«
Yandri schnaubte verächtlich.
»Mutter Räune braucht dein Wasser nicht, Jollo. Sie ist der größte Fluss der Welt.«
Tyrion schüttelte die letzten Tropfen ab.
»Groß genug, damit ein Zwerg darin ertrinken kann, da stimme ich zu. Der Mann da ist allerdings genauso breit. Und der Trident auch, nahe seiner Mündung. Und der Blackwater ist tiefer.«
»Du kennst den Fluss doch gar nicht. Warte nur ab, du wirst schon sehen.«
Der Speck wurde knusprig, die Küchlein goldbraun. Der junge Greif kam gähnend auf Deck.
»Guten Morgen allerseits.«
Der Junge war kleiner als Ente, aber sein schlagsiger Körperbau ließ vermuten, dass er seine volle Größe noch nicht erreicht hatte.
»Dieser bartlose Jüngling könnte jede Jungfrau in den sieben Königslanden bekommen, ob nur mit blauem Haar oder ohne. Diese Augen würden sie alle dahinschmelzen lassen.«
Wie sein Vater hatte der junge Greif blaue Augen, doch sie waren nicht so hell wie Greifs, sondern dunkel. Im Lampenschein erschienen sie schwarz, und im Licht der Dämmerung wirkten sie violett. Seine Wimpern waren so lang wie die einer Frau.
»Ich rieche Speck«, sagte der Junge und zog seine Stiefel an. »Guten Speck«, sagte Ysilla, »setz dich.«
Das Essen gab es auf dem Achterdeck. Und Ysilla drängte dem jungen Greif Honigküchlein auf, während Ente einen Schlag mit dem Löffel auf die Hand bekam, wann immer er nach dem Speck langte. Tyrion zog zwei Küchlein auseinander, füllte sie mit Speck und trug eins zu Yandri am Ruder. Anschließend half er Ente, das Dreiecksegel zu setzen. Yandri lenkte das Schiff hinaus auf die Mitte des Flusses, wo die Strömung am stärksten war. Die scheue Maid war ein gutes Boot. Sie hatte so wenig Tiefgang, dass sie selbst die kleinen Nebenflüsse hinauffahren konnte, über Untiefen hinwegglitt, wo größere Schiffe gestrandet wären, und trotzdem mit Segel und Strömung eine gute Geschwindigkeit erreichte. In den oberen Abschnitten der Räune konnte das über Tod und Leben entscheiden, hatte Yandri behauptet.
»Oberhalb der Gram gibt es kein Gesetz, seit 1000 Jahren nicht.«
»Und keine Menschen, soweit ich sehen kann.«
Am Ufer hatte er einige Ruinen gesehen, Haufen behauener Steine, die von Ranken und Moos und Blumen überwuchert waren, doch ansonsten keine Anzeichen von menschlichen Siedlungen entdeckt.
»Ihr kennt den Fluss nicht, Jollo. Hinter jeder Biegung kann ein Piratenboot lauern, und in den Ruinen verstecken sich oft entlaufene Sklaven. Die Sklavenjäger lassen sich so weit im Norden selten sehen.«
»Sklavenjäger wären eine willkommene Abwechslung von den Schildkröten.«
Da Tyrion kein entlaufener Sklave war, fürchtete er sich nicht davor, eingefangen zu werden. Und Piraten würden sich vermutlich wenig aus einem Stechkahn machen, der flussabwärts unterwegs war. Die wertvollen Waren wurden von Volantis aus den Fluss hinauf befördert. Als der Speck verspeist war, schlug Ente dem jungen Greifen auf die Schulter.
»Zeit für ein paar blaue Flecken! Heute sind Schwerter dran, glaube ich!«
»Schwerter?«
Der junge Greif grinste.
»Schwerter wären gut!«
Tyrion half ihm, sich für den Kampf umzuziehen. Schwere Hose, gepolstertes Wams und eine verbeulte alte Stahlrüstung. Ser Rolli rüstete sich in Kettenhemd und gehärtetes Leder. Beide setzten Helme auf und wählten stumpfe Langschwerter aus einem Bündel in der Waffentruhe. Auf dem Achterdeck hauten sie kräftig aufeinander ein, während der Rest der morgendlichen Gesellschaft zuschaute. Wenn sie mit Streitkolben oder stumpfer Langaxt kämpften, konnte Ser Rolli aufgrund seiner Größe und Kraft den Schüler schnell überwältigen. Mit Schwertern stand die Sache ausgeglichener. Keiner der Männer hatte sich heute Morgen für ein Schild entschieden. Es fand somit ein Spiel aus Hieb und Abwehr statt, das sich über Deck hin und her bewegte. Der Fluss warf den Lärm ihres Kampfes zurück. Der junge Greif landete mehr Treffer, dafür erwischte Ente ihn härter. Nach einer Weile begann der größere Mann zu ermüden. Seine Hiebe wurden langsamer und setzten nicht mehr so hoch an. Der junge Greif wehrte sie alle ab und ging zu einem heftigen Gegenangriff über, mit dem er Ser Rolli zurückdrängte. Als sie das Heck erreichten, fesselte der Bursche Entes Klinge, rammte ihm die Schulter in den Oberkörper und stieß ihn über Bord. Der große Mann landete im Fluss. Spuckend und fluchend kam er wieder an die Oberfläche und brüllte, irgendwer solle ihn rausfischen, ehe ihm ein Schnapper die Weichteile abbiss. Tyrion warf ihm einen Tau zu.
»Enten sollten eigentlich besser schwimmen können«, sagte er, während er den Ritter zusammen mit Yandri wieder an Bord der Scheue Maid hiefte.
Ser Rolli packte Tyrion am Kragen.
»Schauen wir doch mal, wie gut Zwerge schwimmen«, sagte er und schleuderte ihn kopfüber in die Räune.
Der Zwerg lachte als letzter. Er konnte sich ganz gut über Wasser halten und tat dies auch, bis er einen Krampf im Bein bekam. Der junge Greif hielt ihm eine Stange hin.
»Ihr seid nicht der Erste, der versucht hat, mich zu ertränken«, sagte er zu Ente, während er Wasser aus einem seiner Stiefel leerte. »Mein Vater hat mich schon am Tage meiner Geburt in einen Brunnen geworfen, aber ich war so hässlich, dass mich die Wasserhexe, die darin lebte, einfach wieder ausgespien hat.«
Er zog sich auch den anderen Stiefel aus, schlug ein Rad auf Deck und spritzte alle nass. Der junge Greif lachte.
»Wo hast du denn das gelernt?« »Das haben mir die Mimen beigebracht«, log er. »Meine Mutter hat mich von ihren Kindern am meisten geliebt, weil ich so klein war. Sie hat mich gestillt, bis ich 7 war. Da sind meine Brüder eifersüchtig geworden, haben mich in einen Sack gestopft und an eine Truppe fahrender Mimen verkauft. Als ich weglaufen wollte, hat mir der Meister der Truppe die halbe Nase abgeschnitten. Da blieb mir keine andere Wahl mehr. Ich musste bei ihnen bleiben und lernen, lustig zu sein.«
In Wahrheit verhielt es sich anders. Sein Onkel hatte ihm einige Kunststückchen beigebracht, als er 6 oder 7 gewesen war. Tyrion hatte sich mit großer Begeisterung darauf gestürzt. Ein halbes Jahr lang schlug er fröhlich kreuz und quer durch Casterly Rock Räder und zauberte ein Lächeln auf die Gesichter von Septonen, Knappen und Dienern. Sogar Kersai hatte 1 oder 2 Mal gelacht. Das endete unvermittelt an dem Tag, an dem sein Vater von einem Aufenthalt in King's Landing zurückkehrte. An jenem Abend überraschte Tyrion seinen Erzeuger damit, dass er über die gesamte Länge des hohen Tisches im Handstand laufen konnte. Lord Tywin war nicht erfreut.
»Die Götter haben dich als Zwerg erschaffen. Musst du dich da noch zum Narren machen? Du wurdest als Löwe geboren, nicht als Affe!«
»Und ihr seid eine Leiche, Vater?« »Und deshalb kann ich jetzt Kapriolen springen, wie es mir beliebt.«
»Du hast eine Gabe dafür, die Menschen zum Lachen zu bringen«, sagte Septa Lemore zu ihm, während er sich die Zehen trocknete. Dafür solltest du dem Vater oben dankbar sein. Er beschenkt jedes seiner Kinder mit einer Gabe.«
»Das ist wahr«, stimmte er freundlich zu. »Und wenn ich sterbe, dann begrab mich bitte mit einer Armbrust, damit ich dem Vater oben für seine Gaben genauso danken kann wie dem Vater unten.«
Seine Kleidung war noch durchnässt vom unfreiwilligen Bad und klebte unangenehm an Armen und Beinen. Während der junge Greif mit Septa Lemore davonging, um in die Mysterien des Glaubens eingeführt zu werden, zog sich Tyrion unten frische Kleider an. Als er wieder auf Deck kam, brach Ente in schallendes Gelächter aus. Er konnte es ihm nicht verdenken. Tyrions Kleidung bot einen komischen Anblick. Sein Wams war in der Mitte geteilt, die linke Seite bestand aus violettem Samt mit Bronzenieten, die rechte aus gelber Wolle, auf die ein grünes Blumenmuster gestickt war. Die Hose war ähnlich aufgeteilt. Das rechte Bein war schlicht grün, das linke rot und weiß gestreift. Eine von Illyrios Truhen war mit guter, wenn auch ein wenig muffiger Kinderkleidung gefüllt gewesen. Septa Lemore hatte alle Stücke zerteilt und wieder aneinander genäht, jeweils eine Hälfte von diesem mit einer Hälfte von jenem, und das Ergebnis erinnerte an ein einfaches Narrenkleid. Greif hatte sogar darauf bestanden, dass Tyrion beim Zuschneiden und Nähen half. Ohne Zweifel wollte er ihn demütigen, doch Tyrion genoss die Arbeit mit der Nadel. Lemore war stets eine angenehme Gesellschaft, auch wenn sie ihn immer schalt, wenn er auf die Götter schimpfte.
»Wenn Greif einen Narren aus mir machen will, dann spiele ich das Spiel eben mit.«
Irgendwo, das wusste er, würde Lord Tywin Lannister sitzen und voller Entsetzen zuschauen, und das nahm dem Ganzen den Stachel. Seine andere Pflicht war hingegen keine Narrenaufgabe.
»Ente hat sein Schwert und ich meine Feder und mein Pergament.«
Greif hatte ihm befohlen, alles aufzuschreiben, was er über Drachenkunde wusste. Das war eine schwierige Aufgabe, aber der Zwerg arbeitete jeden Tag daran, saß im Schneidersitz auf dem Kabinendach und kritzelte, was das Zeug hielt. Tyrion hatte im Laufe der Jahre viel und noch viel mehr über Drachen gelesen. Zumeist hatte es sich dabei um einfältige Geschichten gehandelt, auf deren Wahrheitsgehalt man sich nicht verlassen konnte, und die Bücher, die Illyrio ihnen mitgegeben hatte, waren nicht gerade die, die er sich gewünscht hätte. Vor allem brauchte er eine vollständige Fassung von »Die Feuer des Freistaats«, Galendros Geschichte Valyrias. In Westeros war jedoch kein vollständiges Exemplar dieses Werkes bekannt, selbst in der Zitadelle fehlten 27 Rollen.
»In Alt-Volantis gibt es bestimmt eine Bibliothek. Dort finde ich bestimmt eine bessere Abschrift, das heißt, wenn es mir gelingt, durch die schwarzen Mauern ins Herz der Stadt zu kommen.«
Nicht so hoffnungsfroh war er, was Septon Barts Drachen, Würme und Feuerwürme, ihre unnatürliche Geschichte, anging. Bart, der Sohn eines Hufschmieds, war während der Herrschaft von Jaehaerys, dem Schlichter, zur Hand des Königs aufgestiegen. Seine Feinde hatten stets behauptet, er sei eher ein Zauberer als ein Septon gewesen. Als Baelor der Selige den eisernen Thron bestieg, hatte er den Befehl erlassen, alle Schriften von Bart zu vernichten. Vor 10 Jahren hatte Tyrion ein Fragment der unnatürlichen Geschichte gelesen, das den geliebten Baelor überlebt hatte, aber er bezweifelte, dass es Barts Werke je über die Meerenge geschafft hatten. Und natürlich war es noch unwahrscheinlicher, den bruchstückhaften, anonym verfassten, blutgetränkten Wälzer in die Hände zu bekommen, den manche Blut und Feuer und manche auch der Tod der Drachen nannten, denn das einzige Exemplar davon war angeblich in den tiefen Gewölben unter der Zitadelle verschlossen. Als der Halbmeister gähnend auf Deck erschien, schrieb der Zwerg gerade nieder, was er über die Paarungsrituale der Drachen in Erinnerung hatte, ein Thema, zu dem Bart, Munkun und Tomax ausgesprochen unterschiedliche Ansichten vertraten. Haldorn kam zum Heck und pinkelte auf die Sonne, die sich im Wasser spiegelte und deren Bild von jedem Windstoß verzerrt wurde.
»Heute Abend sollten wir die Stelle erreichen, wo die Neune in die Räune fließt, Jollo«, rief ihm der Halbmeister zu.
Tyrion blickte vom Schreiben auf. »Ich heiße Hugo. Jollo versteckt sich in meinen Hosen. Soll ich ihn zum Spielen rauslassen?«
»Lieber nicht. Du erschreckst mir noch die Schildkröten.
Haldon lächelte so scharf wie ein Dolch.
Was hast du noch gesagt? Wie hieß die Straße in Lennishort, in der du geboren wurdest, Jollo?
Es war eine Gasse, ohne Namen.
Es bereitete Tyrion diebisches Vergnügen, Einzelheiten aus dem farbenfrohen Leben von Hugor Hügel zu erfinden, auch bekannt als Jollo, einem Bastard aus Lennishort.
Die besten Lügen sind mit einer Prise Wahrheit gewürzt. Der Zwerg wusste, er sprach wie ein Mann aus dem Westen und sogar wie ein Mann aus dem Westen von hoher Geburt, also musste Hugor der uneheliche Abkömmling eines kleinen Lords sein. Geboren war er in Lennishort, weil er die Stadt besser kannte als Oldtown oder King's Landing, und Städte waren nun einmal die Orte, wo Zwerge in der Regel endeten, selbst jene, die irgendein Bauernmädel auf einem Rübenacker in die Welt gesetzt hatte. Auf dem Land gab es keine grotesken Schauen und keine Mimenspiele. Allerdings fand man eine Menge Brunnen für ungewollte Kätzchen, dreiköpfige Kälber und Säuglinge wie ihn.
»Wie ich sehe, hast du noch mehr gutes Pergament beschmiert, Jollo?«
Haldon schnürte seine Hose zu.
»Wir können ja nicht alle halbe Meister sein!«
Tyrions Hand verkrampfte sich. Er legte die Feder zur Seite und lockerte die Stummelfinger.
»Noch ein Spielchen Kühwasse gefällig?«
Der Halbmeister besiegte ihn zwar immer, aber wenigstens war es ein angenehmer Weg, sich die Zeit zu vertreiben.
»Heute Abend. Möchtest du mitkommen? Der junge Greif hat jetzt Unterricht.«
»Warum nicht? Irgendwer muss ja eure Fehler verbessern.«
Auf der Scheue Maid gab es 4 Kabinen. Yandri und Ysilla teilten sich eine, Greif und der junge Greif eine weitere. Septa Lemore hatte ihre eigene und Haldon ebenfalls. Die Kabine des Halbmeisters war die größte. An einer Wand standen Bücherregale und Kisten mit alten Schriftrollen und Pergamenten, an einer anderen ein Gestell mit Salben, Kräutern und Tränken. Durch das wellige gelbe Glas des runden Fensters schien goldenes Licht herein. Außerdem gab es eine Koje, einen Schreibtisch, einen Stuhl, einen Hocker und den Kühwassertisch des Halbmeisters, auf dem die geschnitzten Holzfiguren standen. Der Unterricht begann mit Sprachen. Der junge Greif sprach die gemeine Zunge wie seine Muttersprache, und hochvalyrisch beherrschte er ebenfalls flüssig, dazu die einfachen Dialekte von Pentos, Tyrosch, Myr und Lys, sowie die Handelssprache der Seeleute. Der volantische Dialekt war ihm genauso neu wie Tyrion, und so lernten sie jeden Tag ein paar Wörter mehr, wobei Haldon sie ständig verbesserte. Mirenisch war schwerer. Zwar hatte es seine Wurzeln ebenfalls im Valyrischen, doch der Baum hatte in der harten, hässlichen Sprache von Alt-Gies Wurzeln geschlagen.
»Man braucht ja eine Biene in der Nase, um Giskari richtig auszusprechen«, beschwerte sich Tyrion.
Der junge Greif lachte, doch der Halbmeister sagte nur »Nochmal«. Der Junge gehorchte, obwohl er die Augen verdrehte, als er das diesmal hervorbrachte.
»Er hat ein besseres Ohr als ich«, musste Tyrion zugeben, »obwohl meine Zunge immer noch flinker ist.«
Dem Sprachunterricht folgte Geometrie. Hier legte der Junge weniger Gewandtheit an den Tag, aber Haldon war ein geduldiger Lehrer und Tyrion konnte sich ebenfalls nützlich machen. In Casterly Rock hatte er die Geheimnisse von Vierecken und Kreisen und Dreiecken von den Meistern seines Vaters gelernt, und dieses Wissen stellte sich jetzt schneller wieder ein, als er gedacht hätte. Als sie zu Geschichte kamen, wurde der junge Greif unruhig.
»Wir haben über die Geschichte von Volantis gesprochen«, sagte Haldon zu ihm. »Kannst du Jollo den Unterschied zwischen einem Tiger und einem Elefanten erklären?«
»Volantis ist die älteste der 9 freien Städte, die erste Tochter von Valyria«, antwortete der Junge gelangweilt. »Nach dem Verhängnis betrachteten sich die Volantener als Erben des Freistaates und rechtmäßige Herrscher der Welt, aber sie stritten sich darüber, wie sie diese Macht am besten erlangen sollten. Das alte Blut bevorzugte das Schwert, während die Händler und Geldverleiher sich für den Handel aussprachen. Während sie um die Herrschaft der Stadt rangen, wurden die beiden Fraktionen als die Tiger und die Elefanten bekannt.
Die Tiger regierten die Stadt beinahe ein Jahrhundert lang nach dem Verhängnis. Eine Zeit lang hatten sie großen Erfolg. Eine volantische Flotte eroberte Lys, eine volantische Armee besetzte Myr, und zwei Generationen lang wurden die Städte aus der Schwarzen Mauer heraus beherrscht. Das änderte sich, als die Tiger versuchten, sich aus Tyrosch einzuverleiben. Pentos trat auf die Seite von Tyrosch in den Krieg ein, zusammen mit dem Sturmkönig aus Westeros. Bravos stattete einen Verbannten aus Lys mit 100 Kriegsschiffen aus, und Aegon Targaryen flog von Dragonstone aus auf dem schwarzen Schrecken herüber. Myr und Lys erhoben sich. Der Krieg verwandelte die umstrittenen Lande in eine Ödnis, und Lys und Myr konnten sich von dem Joch befreien. Die Tiger erlitten noch weitere Niederlagen. Die Flotte, die sie entsandten, um Valyria zurückzuerobern, verschwand im rauchenden Meer. Kor und Norvos drängten sie auf der Rhoyne zurück, als die Feuergaleeren auf dem Dolchsee kämpften. Aus dem Osten kamen die Dothraki und vertrieben das gemeine Volk aus seinen Hütten und die Edlen aus ihren Palästen, bis vom Wald von Kor bis zum Quellgebiet des Sel-Horu nur noch Grasland und Ruinen blieben. Nach einem Jahrhundert des Kriegs stand Volantis gebrochen, mittellos und entvölkert da. Zu dem Zeitpunkt erhoben sich die Elefanten. Seit damals gehört ihnen die Herrschaft. In manchen Jahren stellen die Tiger einen Triarchen, in manchen auch nicht, aber niemals mehr als einen. Und so regieren die Elefanten seit 3 Jahrhunderten die Stadt.
»So ist es«, sagte Haldun. »Und die gegenwärtigen Triarchen?«
Malakko ist ein Tiger, Nyessos und Doniphos sind Elefanten.
Und welche Lehren können wir aus der Geschichte von Volantis ziehen?
Wenn man die Welt erobern will, sollte man besser über Drachen verfügen.
Tyrion konnte sich nicht beherrschen und lachte laut. Später, als der junge Greif auf Deck ging, um Yandri mit den Segeln und Stangen zu helfen, baute Haldorn die Figuren auf seinem Kywasse-Tisch für ihr Spielchen auf. Tyrion schaute ihm mit seinen verschiedenfarbigen Augen zu und sagte,
»Der Junge ist klug. Ihr habt ihn gut unterrichtet. Die Hälfte der Lords von Westeros ist nicht so gebildet, wie ich leider gestehen muss. Sprachen, Geschichte, Lieder, Rechnen. Eine kopflastige Mischung für den Sohn eines einfachen Söldners.«
»Ein Buch kann in den richtigen Händen so gefährlich sein wie ein Schwert«, erwiderte Haldun. »Streng dich diesmal ein wenig mehr an, Jollo. Du spielst Kühwasser so schlecht, wie du Purzelbäume schlägst.«
»Oh, ich will euch nur in falscher Sicherheit wiegen«, sagte Tyrion, während sie ihre Steine auf beiden Seiten einer mit Schnitzereien verzierten Trennwand aus Holz aufbauten. »Ihr glaubt, ihr hättet mir das Spiel beigebracht, aber manchmal trügt der Schein. Vielleicht habe ich das Spiel von dem Käsehändler gelernt. Habt ihr das schon in Betracht gezogen?«
»Illyrio spielt kein Kühwasser.«
»Nein«, dachte der Zwerg, »er spielt das Spiel der Throne, und ihr und Greif und Ente seid nur Spielsteine, die er hierhin und dorthin zieht und opfert, wenn es notwendig ist, so wie er Viserys geopfert hat.«
»Dann liegt die Schuld bei euch. Wenn ich schlecht spiele, habt ihr es mir schlecht beigebracht.«
Der Halbmeister kicherte.
»Jollo, ich werde dich vermissen, wenn die Piraten dir die Kehle aufgeschlitzt haben. Wo stecken diese berühmten Piraten überhaupt? Ich glaube langsam, die gibt es nur in eurer und Illyrios Einbildung.«
»Sie treiben sich vor allem zwischen Arnoy und der Gram herum. Oberhalb der Ruinen von Arnoy herrschen die Kohorik über den Fluss, und unterhalb der Gram haben die Galeeren aus Volantis das Sagen. Aber das Wasser dazwischen beansprucht keine Stadt für sich. Also haben es sich die Piraten angeeignet. Im Dolchsee gibt es viele Inseln, wo sie in versteckten Höhlen und geheimen Festungen auf der Lauer liegen. Bist du bereit?«
»Für euch? Ohne Zweifel. Für die Piraten? Eher nicht.«
Haldun nahm die Trennwand zur Seite. Beide Spieler begutachteten die Eröffnungsstellung des Gegners.
»Du lernst«, lobte der Halbmeister.
Tyrion hätte beinahe seinen Drachen genommen, überlegte er sich jedoch anders. Beim letzten Mal hatte er sie zu früh ins Spiel gebracht und an einen Tribock verloren.
Wenn wir diese legendären Piraten treffen, könnte ich mich ihnen anschließen. Ich werde ihnen sagen, mein Name sei Hugo Halbmeister.«
Er schob sein leichtes Pferd auf Haldons Berge zu. Haldon antwortete mit einem Elefanten.
»Hugo Halbschlau würde besser zu dir passen.«
»Ich brauche eben nur halb so schlau zu sein wie ihr, um es mit euch aufzunehmen.«
Tyrion zog das schwere Pferd, damit es sein leichtes Pferd unterstützte.
»Vielleicht möchtet ihr auf den Ausgang wetten?«
Der Halbmeister zog eine Augenbraue hoch.
»Wie viel?«
»Münzen habe ich nicht. Spielen wir um Geheimnisse?«
»Greif würde mir die Zunge herausschneiden.«
»Angst? Hätte ich an eurer Stelle auch.«
»An dem Tag, an dem du mich im Kühwasser besiegst, kriechen mir Schildkröten aus dem Hintern.«
Der Halbmaester bewegte seine Speere.
»Also gut, spielen wir um Geheimnisse, kleiner Mann.«
Tyrion streckte die Hand nach seinem Drachen aus. Erst 3 Stunden später stieg der kleine Mann wieder an Deck, um seine Blase zu entleeren. Ente half Yandri beim Einholen des Segels, während Isilla das Ruder übernommen hatte. Die Sonne stand tief über den Schilfflächen am Westufer und der Wind hatte aufgefrischt.
»Ich brauche diesen Schlauch Wein«,
dachte der Zwerg. Seine Beine waren verkrampft, weil er so lange auf dem Hocker gesessen hatte, und er fühlte sich so benommen, dass er froh war, nicht in den Fluss zu kippen.
»Jollo«, rief Ente, »wo steckt Haldon?« »Er hat sich ins Bett gelegt. Ihm geht's nicht gut. Ihm kriechen Schildkröten aus dem Hintern.«
Damit ließ er den Ritter stehen, sollte der selbst schlau daraus werden, und kletterte die Leiter zum Kabinendach hinauf. Im Osten zog Dunkelheit hinter einer felsigen Insel auf. Auf dem Dach fand ihn Septa Lemore.
»Es liegt Sturm in der Luft, Hugo. Merkst du das auch? Der Dolchsee liegt vor uns, wo die Piraten hausen, und dahinter kommt die Gram.«
»Meine nicht. Ich bringe meinen eigenen Gram mit, wohin auch immer ich gehe.«
Er dachte an Tyscher und fragte sich, wohin Huren gehen.
»Warum nicht nach Volantis? Vielleicht finde ich sie dort. Ein Mann sollte sich an die Hoffnung klammern.«
Er überlegte, was er ihr sagen sollte.
»Es tut mir leid, dass ich sie dich habe vergewaltigen lassen, Liebste. Ich dachte, du wärst eine Hure. Hast du so ein großes Herz, dass du mir vergeben kannst? Ich möchte zurück in unsere Hütte. Ich möchte, dass es wieder so wird wie damals, als wir Mann und Frau waren.«
Die Insel blieb hinter ihnen zurück. Tyrion sah Ruinen am Ostufer, schiefe Mauern und eingestürzte Türme, zerbrochene Kuppeln und Reihen verrotteter Holzsäulen, Straßen, die mit Schlamm überdeckt und mit violettem Moos bewachsen waren.
»Noch eine tote Stadt, 10-mal so groß wie Goyandrohe. Jetzt wundert Schildkröten, große Knochenschnapper.«
Der Zwerg sah sie in der Sonne liegen, braune und schwarze Haufen mit gezackten Kämmen auf der Mitte ihres Panzers. Einige entdeckten die scheue Maid und glitten ins Wasser. Hinter ihnen kräuselte sich das Wasser. Das war keine gute Stelle zum Schwimmen. Dann sah er zwischen halb ertrunkenen, verdrehten Bäumen und breiten, nassen Straßen einen silbrigen Lichtschein auf dem Wasser.
»Noch ein Fluss«,
erkannte er sofort.
»Er fließt in die Rhäne.«
Die Ruinen wurden höher, wo das Land schmaler wurde, bis die Stadt in einer Landspitze auslief, wo sich die Reste eines kolossalen Palastes aus rosa und grünem Marmor erhoben, dessen Kuppeln eingestürzt waren und dessen Turmruinen hoch über Bogengängen aufragten. Tyrion sah noch mehr Schnapper, die auf den Hafenanlagen schliefen, wo einst ein 50 Schiffe gelegen haben mochte. Jetzt wusste er, wo er war.
»Das war Nymerias Palast, und dies ist alles, was von Nysar, ihrer Stadt, geblieben ist.«
»Jollo«,
rief Yandri, während die scheue Maid an der Landspitze vorbeifuhr,
»erzähl mir doch noch einmal von den Flüssen in Westeros, die so groß sind wie Mutter Reune.«
»Ich hatte keine Ahnung«, rief er zurück. »Kein Fluss in den sieben Königslanden ist auch nur halb so breit.«
Der neue Fluss, der sich mit diesem vereinte, war wie ein Zwilling von dem, den sie bislang befahren hatten, und der war allein schon fast so groß wie der Mander oder der Trident gewesen.
»Das ist Nysar, wo die Mutter ihre wilde Tochter Neune aufliest«, erklärte Yandri. »Aber die breiteste Stelle erreichen wir erst, nachdem sie ihre anderen Töchter getroffen hat. Im Dolchsee sprudelt die Quoine herein, die dunkle Tochter voller Gold und Bernstein von der Axt und den Kiefernzapfen aus dem Wald von Kohor. Weiter südlich trifft die Mutter auf Lorulu, die lächelnde Tochter aus den goldenen Feldern. An ihrer Mündung lag einst Krojane, die Stadt der Feste, wo die Straßen aus Wasser und die Häuser aus Gold waren. Viele Meilen südlich und östlich kriecht endlich Selhoru herein, die scheue Tochter, die sich verborgen zwischen Schilf dahinwindet. Dort wird Mutter Reune so breit, dass man von einem Boot in der Mitte des Stroms zu keinem Ufer mehr sehen kann. Du wirst es erleben, mein kleiner Freund.«
»Gewiss«, dachte der Zwerg, als er eine Bewegung im Wasser keine zwei Schritt vom Boot entfernt bemerkte. Er wollte gerade Lemore darauf hinweisen, als etwas in einer großen Welle auftauchte, die die scheue Mai zum Schaukeln brachte. Es war eine weitere Schildkröte, eine gehörnte von riesiger Größe, und ihr dunkelgrüner Panzer war braun gesprenkelt und mit Wassermoos und schwarzen Flussmollusken verkrustet. Die Schildkröte hob den Kopf und brüllte tiefer und lauter als jedes Schlachthorn, das Tyrion je gehört hatte.
»Wir sind gesegnet«, rief Isilla laut,
und die Tränen strömten ihr übers Gesicht.
»Wir sind gesegnet! Wir sind gesegnet!«
Ente jubelte, und der junge Greif ebenso. Haldorn kam an Deck und wollte den Grund für die Aufregung erfahren, doch es war zu spät. Die riesige Schildkröte war bereits wieder untergetaucht.
»Was hatte all der Lärm zu bedeuten?« fragte der Halbmeister.
»Eine Schildkröte«, sagte Tyrion. »Eine Schildkröte größer als dieses Boot.«
»Das war er«, rief Yandri, »der alte Mann vom Fluss.«
»Warum auch nicht?« Tyrion grinste. »Götter und Wunder machten stets ihre Aufwartung, wenn Könige geboren wurden.«